Live after Lehramt.
Dieser Punkt, an dem für mich klar war, ich gehe raus aus der Schule, da wurde ein Schalter umgelegt und da wurde nach vorne hin so viel Luft frei und so viele Ideen wieder frei, das hatte ich nicht erwartet. Also ich glaube auch, dass ich jedem sagen kann, also man kann sich das schon trauen. Und es hat so viel auch an Kapazitäten wieder freigesetzt, was man Neues lernen kann. Das ist auch noch so ein Learning. Also ja, Dinge, die man vielleicht vorher einfach vernachlässigt hat, da ist noch ganz viel Luft. Auch wenn man nicht mehr ganz so jung ist wie andere vielleicht.
Live after Lehramt. Der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich sitze heute hier mal wieder mit Verstärkung, mit einem für mich bekannten Gesicht, ihr könnt sie ja nicht sehen, das ist die liebe Petra, die mir gerade gegenüber sitzt und Petra und ich, wir kennen uns etwa seit 1,5 Jahren, wir haben das gerade schon zurückverfolgt in einem kleinen Vorgespräch, liebe Petra, und heute sprechen wir über deinen Weg und das, was du mittlerweile beruflich so tust. Hallo liebe Petra und schön, dass du dich bereit erklärt hast, uns da Einblicke zu geben.
Hallo Isabel, ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Auf jeden Fall, denn wir halten ja ganz gerne Kontakt mit unseren ehemaligen Kundinnen und Kunden und hören mal so nach, hey, wie geht's dir denn? Und du warst so lieb und hast uns ein kleines Update gegeben, Mitte dieses Jahr. Und da war ich ganz angetan, weil es dir so gut ging. Nee, nicht, dass mich das jetzt überraschen würde, dass es dir so gut geht. Das freut mich natürlich. Aber du hast einen Weg eingeschlagen, der hin und wieder mal ein Weg ist, den unsere Kundinnen und Kunden gehen, der absolut berichtenswert ist, weil er so nah noch an Schule ist, aber doch irgendwie anders. Und da dachte ich, oh, wenn die Petra im Podcast darüber reden würde, das wäre doch wunderbar und du hast dich dafür bereit erklärt. Magst du einmal sagen, wie sich deine Berufsbezeichnung heute nennt?
Ja, sehr gerne. Also ich bin angestellt seit 1. August als pädagogische Leitung im offenen Ganztag an einer Grundschule. Genau, hier sehr in meiner Nähe, in meinem Wohnort. Das heißt, ich fahre eigentlich ähnlich weit wie damals zur Schule und bin wieder irgendwo in Schule gelandet, wie du gerade schon sagtest, genau.
Und du hast uns damals geschrieben, also Mitte dieses Jahr, mir geht es gut und ich wachse gerade in meine neuen Aufgaben als OGS-Leitung hinein. Es macht mir sehr viel Spaß und ich habe ein motiviertes Team an meiner Seite. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt wesentlich mehr bewirken kann als in meinem Job als Lehrerin. Ach ja, und die Korrekturen vermisse ich übrigens auch nicht. Zwinker, zwinker. Genau, schön. Ja. Und du warst vorher aber gar nicht an der Grundschule, sondern an einer ganz anderen Schulform, nämlich...
Ich war vorher am Gymnasium, tatsächlich für 15 Jahre ungefähr. Also ich habe 2009 mein Referendariat beendet und bin dann direkt am Gymnasium gestartet mit voller Stelle und habe ja bis vor 1,5 Jahren dann tatsächlich am Gymnasium gearbeitet mit ein paar Umwegen, mit einem kleinen Exkurs zur Realschule. Da hatten wir ja auch schon kurz drüber gesprochen und bin dann jetzt an der Grundschule gelandet, aber eben im Nachmittagsbereich. Also das Unterrichten ist passé und ich habe jetzt eben die Möglichkeit, mich mit Kindern zu beschäftigen, auf einem etwas anderen Niveau, ohne bewerten zu müssen. Und das ist, ja, für mich ist es eine echte Verbesserung.
Mhm. Toll. Du hast aber, bevor du Lehrerin wurdest, noch was ganz anderes gemacht, nämlich eine Tischlerlehre und warst dann Mathelehrerin. Das hat ja auch einiges miteinander zu tun, ne? Könnte ich mir vorstellen. Wenn man zahlenaffin ist, vielleicht ist man dann auch konstruktionsaffin, aber Tischler sein ist ja komplett hands-on, während Lehrer sein einerseits sehr verkopft und abstrakt ist und andererseits so ein Bad im Sozialen, ne? Also es ist schon was ganz Unterschiedliches. Was hat dich denn damals oder als erstes nach der Schule zu so einem handwerklichen Beruf hingezogen?
Also ich muss sagen, das war gar nicht so, dass ich irgendwie im Kopf hatte, ich will unbedingt was Handwerkliches in Zukunft machen. Es war so ein bisschen eine Zufallsentscheidung. Ich hatte selber in der 11. Klasse mir überlegt, mal ein Praktikum zu machen. In den Osterferien bei uns an der Schule gab es damals... Man muss dazu sagen, ich bin selber Schülerin an der Schule gewesen, an der ich auch hinterher lange unterrichtet habe. Mhm. gab es keine Praktika. Und dann habe ich in den Osterferien ein Praktikum bei der Tischlerei gemacht, wo ich hinterher auch in die Ausbildung gegangen bin. Und dann war das so typisches Dorfvertrags ja,
Okay.
irgendwie. Ich habe meinen Chef gefragt, kann ich vielleicht auch bei euch die Ausbildung machen, weil ich auch wirklich nicht wusste, was ich machen sollte nach dem Abitur. Also es gab bei mir nie die klare Idee, Lehrerin zu werden. Und ja, da hat er gesagt, ja klar, kannst du machen. Du bist aber die erste Frau bei uns. Willst du das in einem Team mit 10 Männern? Ich gesagt, ja, kann ich mal ausprobieren. Und ja, es war auch eine harte Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe 2,5 Jahre die Ausbildung gemacht. Ich habe auch verkürzt. Aber ja, ich muss auch sagen, das hört sich vielleicht ein bisschen doof und konservativ an, aber da habe ich auch echt arbeiten gelernt. Also das war richtig harte Arbeit. Und das war auch teilweise anstrengende Arbeit und teilweise auch sehr langweilige Arbeit. Aber es war schon cool, dass man am Ende, ich sitze zum Beispiel jetzt an meinem eigenen Gesellenstück. Ich habe damals Gesellenstück.
Jetzt hast du mir meine Frage vorweggenommen. Ich wollte dich gerade nach deinem Gesellenstück fragen. Okay, du hast so einen richtig chefigen Schreibtisch dir gemacht, oder was?
Ja, genau. Der steht hier immer noch in meinem Büro, schön so mit Rollcontainer dabei. Genau.
Okay.
Ja, also daraus ist dann eigentlich so mein Berufswunsch entstanden. Da habe ich gedacht, vielleicht so in Richtung Architektur was zu machen, irgendwie Richtung Holz. Das war so meine Idee. Habe dann nach meiner Ausbildung erst mal ein Praktikum beim Architekten gemacht, was, muss ich sagen, für mich das furchtbarste Praktikum war, was ich jemals gemacht habe, weil es so langweilig war. Also natürlich hat man wahrscheinlich auch nicht die Einblicke bekommen, die einem vielleicht den Beruf schmackhaft gemacht hätten. Mhm. Ja, dann hatte ich schon im Hinterkopf, ich wollte eigentlich Holztechnik studieren an der Berufsakademie und habe nach diesem oder während dieses Praktikums zu viel Zeit zum Nachdenken gehabt und habe Holz über Kopf das alles wieder gekündigt. Ich hatte schon einen Studienplatz, ich hatte einen parallelen Ausbildungsplatz. Ja, und habe dann mich mit meinen alten Berufsschullehrern zusammengesetzt, weil da kam irgendwann so die Idee, ich könnte ja ins Berufsschullehramt gehen. Und wollte aber unbedingt Mathe machen, das war nämlich immer mein Lieblingsfach in der Schule. Und ja, bin dann in Hannover zum Berufsschullehramt-Studium gewechselt. Also da bin ich dann gelandet im Endeffekt.
Ah, okay. Ah, du hast Berufsschullehramt studiert und gar nicht Gymnasiallehramt? Hast dahin überschwenkt irgendwann? Oder?
Ja, also ich merke schon, meine Laufbahn war immer ein ziemliches Hin und Her. Also ich habe dann angefangen, Berufsschullehramt zu studieren in Hannover, weil ich in NRW für ein Holztechnikstudium als Grundstudium Bautechnik hätte studieren müssen. Und in Hannover konnte ich aber Holztechnik und Mathe studieren. Das war mein Wunsch. Da habe ich dann angefangen, habe irgendwann eigentlich aus Spaß Englisch dazu genommen, weil ich wollte selber ein paar Englischkurse machen. Da ergab sich aber nichts, da habe ich mich für Englisch eingeschrieben. Und habe dann das Ganze als Zweitstudium auch fürs Gymnasium weiterlaufen lassen. Also das ist alles so ein bisschen ineinander übergegangen. Und die Prüfung habe ich aber am Ende trotzdem fürs Gymnasiallehramt in Mathe und Englisch gemacht, weil meine eigene Berufsschule, mit der ich immer Kontakt hatte, die haben mir rückgemeldet, wenn ich ins Referendariat gehe, dann wollen die mich auch nicht mit Holztechnik haben, sondern mit Mathe und Englisch, weil das die Fächer sind, die gesucht sind. Und dann war irgendwann die Frage, was ist denn einfacher, ein Wechsel von der Berufsschule zum Gymnasium oder vom Gymnasium zur Berufsschule? Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich am Ende doch die Prüfung fürs Gymnasium gemacht habe. Also ein bisschen holperig, aber dann bin ich da am Ende gelandet, genau.
Okay. Spannend, denn es geht ja auch so ein bisschen kurvig weiter, ne? Ich will es jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber du hast eine sehr umfangreiche Weiterbildung gemacht, gar nicht so lange her. Und dann wurde es doch was ganz anderes beruflich, nämlich jetzt die OGS-Leitung. Aber lass uns mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Du hast gesagt, du warst dann 15 Jahre am Gymnasium etwa. Okay.
Genau.
Und was waren da so deine Berufserfahrungen oder deine Wahrnehmungen am Gymnasium? War das erwartungsgemäß, wie du dir das vorgestellt hast, das Lehrersein?
Also es war schon sehr, sehr anstrengend und anspruchsvoll, fand ich. Ich habe die ersten 2,5 Jahre Vollzeit gearbeitet und man wurde schon sehr reingeschmissen so ins Unterrichten. Also ich habe auch relativ schnell in Englischen meinen ersten Leistungskurs gehabt, einen ziemlich großen. Und ich muss sagen, so die ersten Korrekturen, die haben mich echt umgehauen, weil ich das... Also ich hatte keine Vorstellung, was das bedeutet, muss ich zugeben. Ich hatte schon im Referendariat damals geheiratet und habe dann nach 3 Jahren ungefähr mein erstes Kind bekommen. Hatte aber auch das Gefühl so, oh, das ich brauche auch dringend eine Pause. Also sehr verrückt irgendwie. Aber ja, das war schon echt viel. Ich war auch, nach einem halben Jahr hatte ich auch direkt eine Klassenleitung und mit meinen Fächern Mathe, Englisch habe ich halt sehr viel gemerkt. Man steht eben auch bei der Notengebung immer sehr im Mittelpunkt. Man steht alles, was Elterngespräche, Elternsprechtage angeht. Sind einfach, ja, zwei Hauptfächer, sage ich jetzt mal, die einen schon ziemlich fordern. Und genau, ich habe insgesamt drei Kinder mittlerweile, habe dann immer zwischendurch mal wieder gearbeitet ein bisschen, dann bin ich wieder raus, dann immer mal Teilzeit wieder. Und nach meiner Tochter bin ich dann aber auch nur mit ungefähr 18 Stunden wieder eingestiegen. Ja, und es war die ganze Zeit so das Gefühl, irgendwie, man will noch mehr oder man will sich noch irgendwie verändern, aber für mich immer innerhalb des Berufes. Der Gedanke war nie da bei mir. Ich habe dann zum Beispiel noch eine Weiterbildung gemacht oder einen Zertifikatskurs in Chemie. Das war so meine Idee. Ich dachte, okay, so ein Fach aus der Fächergruppe, wo man keine großen Korrekturen hat, wo vielleicht einem die Eltern nicht jedes Mal am Telefon hängen, wenn man mal eine schlechte Note geben
Ja,
muss.
verstehe.
Das war so irgendwie meine Idee, einfach, dass man mal so ein bisschen da durchkommt. Aber eine dritte Fachschaft und ein drittes Fach macht es auch nicht unbedingt einfacher, muss ich dazu sagen. Und dann habe ich eben die nächste Entscheidung getroffen, habe gedacht, okay, vielleicht doch noch mal eine andere Schulform ausprobieren. Und bin dann ein Jahr lang, habe ich mich beurlauben lassen. Also ich bin sehr, sehr gut auch mit meinem Schulleiter klargekommen. Der hat gesagt, mach das ruhig. Probier das aus. Er hat wirklich dafür gesorgt, dass ich beurlaubt bin und den Weg zurück habe. Und ich muss sagen, das war auch eine wirklich interessante Erfahrung für mich an der Realschule. Die Idee war auch, dass ich da ein bisschen Technik unterrichte. Aber dann sind auch wieder so typische Schuldinge in den Weg gekommen. Es passte dann auch vom Personal nicht. Und im Nachhinein habe ich sogar da ein bisschen Informatik unterrichtet, aber keine Technik. Also ja. Kennen wahrscheinlich auch einige. Das kann ich vom Gymnasium nicht. Also Fachfremd unterrichten, das gab es vorher nicht.
Nee, aber das gab es bei uns schon. Ah ja,
Nein,
ich habe auch
also okay.
Fachfremd unterrichtet. Das bot sich so an. Ich habe ja Geschichte studiert und dann natürlich Geschichte unterrichtet und Politik kriegen ganz viele Historiker auch mit aufs Auge gedrückt, was ich aber immer auch gerne unterrichtet habe.
Ja.
Genau. Oder Gemeinschaftskunde oder Gesellschaftswissenschaften oder wie sich das Fach halt so schimpft. Ne? Ah ja, okay. Also es war bei dir immer so eine inhaltliche Suche nach Herausforderungen. Oder, also es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum man irgendwann im Lehrberuf so dran zweifelt, ob es das Richtige ist. Und bei manchen ist es so, dass es einfach so krass viele Menschen sind oder so überwältigend viele Aufgaben. Und manchen geht das dann natürlich auch psychisch sehr an die Substanz und so. Und ich höre raus, bei dir war es aber eher so eine Suche nach Themen, Input, neue Wirkungsfelder. Oder wie würdest du das beschreiben?
Also ich würde schon sagen, dass es beides war. Es war schon so, dass ich viel, also an meine Belastungsgrenze gekommen bin. Die Idee, die man vielleicht irgendwann mal gehabt hat, dass der Lehrerberuf so unglaublich familienfreundlich ist, hat sich bei mir nicht bestätigt, muss ich dazu sagen. Es war zwar wirklich problemlos möglich, jetzt auch in Teilzeit zu arbeiten. Und ich muss auch sagen, meine Schule ist mir da auch immer entgegengekommen. Ich musste nicht bei jeder Konferenz dabei sein. Das war schon wirklich in Ordnung. Aber ansonsten war das schon, also phasenweise schon krass, was die Belastung angeht. Und also ich habe wirklich bis zum Schluss auch Probleme gehabt, meiner Familie zu verkaufen. Sage ich jetzt einfach mal, wie es ist, dass wenn ich zu Hause im Büro sitze, dass das trotzdem Arbeitszeit ist. Irgendwie, keine Ahnung, ob es an mir liegt, dass ich das nie richtig deutlich machen konnte. So, ich gehe jetzt arbeiten, auch wenn ich da bin. Oder ob das einfach von der anderen Seite nie so richtig akzeptiert wurde, das war wirklich immer schwierig. Für mich war es das Größte, wenn ich zum Beispiel wirklich so einen Korrekturberg zu Hause liegen hatte und ich wusste, ich brauche da jetzt mindestens 3, 4 Tage für. Wenn ich dann meinen Mann mit den Kindern irgendwie mal einen Tag wegschicken konnte und ich wusste, die haben einen guten Tag. Und dann habe ich aber wirklich, dann habe ich teilweise 10 Stunden am Stück einfach nur korrigiert. Und das war aber für mich. Das habe ich geliebt, weil ich wusste, jetzt schaffe ich was und alle anderen sind aber gut beschäftigt.
Ja, kann
Also
ich
ist
sehr
natürlich
nachvollziehen.
total irre eigentlich, aber ja.
Als ich Lehrerin war, hatte ich ja noch kein Kind, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mich gefreut habe aufs Wochenende, weil ich dann endlich mal bahnfrei habe zum Arbeiten. Also wie absurd, ne? Also man arbeitet die ganze Woche und freut sich aufs Wochenende, weil man da dann mal ununterbrochen arbeiten kann. Und ja, das dann aber in deinem Fall ohne schlechtes Gewissen, weil die Kinder haben wenigstens Spaß mit Papa, ne?
Ja, und das waren aber auch Ausnahmen. Also sonst hat man das irgendwo zwischengequetscht immer, ne? Ja, man hat irgendwie versucht zu korrigieren, wenn die Kinder dann halt um einen rumgelaufen sind. Und da habe ich zum Beispiel den deutlichen Unterschied bei mir auch gemerkt zwischen Englisch und Mathe. Es ist gar nicht so unbedingt, dass man Mathe schneller korrigiert. Aber ich konnte Mathe korrigieren und konnte dabei aber noch was um mich rum haben. Das war okay, weil da funktioniert mein Gehirn in der Hinsicht. Aber für Englisch brauchte ich absolut Ruhe. Also so fängt man ja immer wieder von vorne an. So, ja, diese Ruhe und diese Zeit, sich irgendwo rauszunehmen, das war immer eine Riesenherausforderung. Das hat eigentlich auch nie wirklich geklappt, muss ich sagen. Also immer auch so dieses Schieben auf den letzten Drücker und ne, mit viel Druck und Zeitdruck muss es dann schnell gehen. Ja.
Jetzt hast du ja zwei Schulformen, eigentlich drei Schulformen kennengelernt. Jetzt arbeitest du ja in der dritten, nur in einer anderen Rolle, ne?
Aber ich beziehe mich jetzt mal. Habe ich ja vorher auch schon ein bisschen
gehabt. Ja, okay. Aber ich beziehe mich jetzt mal gerade auf Gymnasium und Realschule. Die hast du ja dann wirklich als Lehrerin, ne, intensiv kennengelernt. Wie hast du denn die Unterschiede im Anspruch an dich als Lehrkraft erlebt in Bezug auf den Einfluss, den das auf deine Berufszufriedenheit hatte?
Ja, also die Idee damals zu wechseln war ja wirklich einerseits schon aus diesen Oberstufen und Korrekturen rauszukommen, auf der anderen Seite eben eventuell diesen technischen Bereich mal wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Ich habe gemerkt, dass die Korrekturen durchaus weniger waren an der Realschule. Das Unterrichten war anstrengender, es waren tatsächlich sehr, sehr große Klassen. Also am Gymnasium hatten wir auch schon große Klassen teilweise, aber an der Realschule war das schon noch krasser. Also unter 30 gab es eigentlich gar nicht. Und dann gab es kaum Doppelstunden, also diese krassen Wechsel fand ich sehr anstrengend. Die Klassen waren an sich auch herausfordernder von den Schülern her, was ich auch nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt. Und die allgemeine Verteilung von Aufgaben im Kollegium war echt, also es gab mehr Aufgaben, die auf weniger Köpfe verteilt wurden. Am Gymnasium war das Kollegium erstens größer und für Aufgaben gab es wirklich auch regelmäßig Beförderungsstellen. Und das habe ich so an der Realschule gar nicht erlebt. Und deswegen hatte ich vielleicht nicht mal so diese krassen Phasen, wo ich so große Korrekturen hatte. Also dass ich wirklich mal so zwei Klausuren da liegen hatte, wo ich wusste, da brauche ich jetzt Tage für. Aber ansonsten hat sich das trotzdem nicht weniger belastend für mich angefühlt. Und das war auch der Grund, dass ich dann neben dem Fakt, dass ich natürlich deutlich weniger verdient habe, auch gesagt habe, wenn es keine Entlastung bringt, dann habe ich tatsächlich beschlossen, dann kann ich auch zurückgehen. Und da war eben mein Pik-Ass im Ärmel, dass ich beurlaubt war. Am Gymnasium ist mir dann zugute gekommen und ich bin dann zurückgegangen tatsächlich.
Ja. Und war es dann noch wie lange am Gymnasium?
Dann bin ich noch 2 Jahre da gewesen, habe dann aber nach anderthalb Jahren im Prinzip gekündigt. Also da ist dann so nach dem ersten vollen Jahr wieder am Gymnasium, ja, da fing so wieder so meine Suche an. Also ich habe halt gemerkt, ich brauche wieder irgendwas. Und ich habe dann nämlich auch nochmal einen Schritt gemacht und habe mich dem STUBO-Team angeschlossen, also Studien- und Berufsorientierung. Und das hat mir total Spaß gemacht. Also das ist wieder so was Typisches, glaube ich, auch für mich. Ich habe da wieder was gefunden, was mir inhaltlich neue Wege eröffnet. Und das war eben so diese Beratung im Berufsbereich, weil ich ja selber auch so ein bisschen schon eine Ausbildung gemacht hatte. Das war echt toll. Und wir haben da nochmal ein Praktikum aufgebaut. Da habe ich viel mit Unternehmen auch gesprochen und Praktikumsplätze gesucht für unsere ukrainischen Schüler zum Beispiel. Mhm. Das war jetzt aber eine Stelle, für die es für mich auch noch null Entlastung gab. Also da habe ich mich so reingefuchst, bin da herzlich willkommen gewesen, habe dann aber schon das erste halbe Jahr da so viele Stunden reingesteckt und habe gedacht, okay, also da müsste jetzt auch irgendwas passieren. Und dann aber für mich wirklich ja die Entscheidung getroffen, das eigentliche Problem ist eigentlich ein anderes. So. Mhm. Okay. Und irgendwann kam dann auch der Zeitpunkt, den ich vorher nie gehabt habe, dass vielleicht das System Schule einfach in dem Sinne, wie ich drin gesteckt habe als Lehrerin, nicht das Richtige ist.
Gab es da so einen Moment, wo die Erkenntnis einsickerte oder?
Also ich weiß, dass in dieser Vorweihnachtszeit, November, Dezember, das war immer eine sehr, sehr belastende Zeit. Erstens typisch Korrekturen und dann gab es eben so viele Extraaufgaben. Da war immer Elternsprechtag, Tag der offenen Tür, wir hatten lange Nacht der Mathematik, all solche Sachen. Also waren so ständig so Extratermine und ich habe gemerkt, das wuchs mir irgendwann über den Kopf, wo ich an so einen Punkt gekommen bin, wo ich dachte, oh mein Gott, also so kann es eigentlich nicht weitergehen. Und da kam dann doch irgendwann so der Gedanke, ja, aber es kommt ja nächstes Jahr wieder. Und es ist ja nächstes Jahr auch wieder da. Und es ist ja auch nicht so, dass es zwischendurch weniger ist. Also da wurde es mir irgendwann einfach alles zu viel. Und da habe ich auch so die ersten Gespräche mit meinem Mann gehabt und gesagt, so irgendwie, glaube ich, muss irgendwas ganz Grundlegendes passieren. Also es war aber nicht so, dass das weit vorher kam. Ja, und über Weihnachten habe ich dann dein Buch gelesen, Isabel. Mhm. Das war
eigentlich ja. Ach ja.
Der Knackpunkt.
Okay. Ach, spannend. Lag unterm Weihnachtsbaum.
Ja, das habe ich mir aber selber geschenkt.
Oh, wie schön. Wie schön. Okay. Ja, ist ganz spannend immer zu beobachten, dass so schuljahreszyklisch, das sind so wiederkehrende Muster. Also, ne, so im November, Dezember geht's so in die krasse Phase. Und dann ist man Weihnachten in so einer Zwangsauszeit, wo ja viele dann auch noch Korrekturen haben. Aber dann kommt ja Silvester und dann überlegt man sich, ach, wie soll das neue Jahr werden? Das Gleiche jetzt nochmal? Ja. Und dann gibt's auch bei uns im Coaching oft so diesen Fitnessstudio-Effekt. So, jetzt melde ich mich an.
Ja, ich kann mich auch noch erinnern, als ich dein Buch gelesen habe, ne, man kriegt ja so Nackenschmerzen vor vielen Nicken immer. Ne? Ja, genau, ja, genau, ja, genau. Und da habe ich vielleicht, um den Bogen schon mal zu schlagen zu meinem jetzigen Job, in dem Herbst, also es war alles in dieser Zeit, da war ich auch sehr, sehr eingespannt, noch ehrenamtlich. Und zwar als Geschäftsführerin im Förderverein der Grundschule meiner Kinder. Mhm. Ja. Das habe ich total gerne gemacht, war aber auch, ich nenne es mal positiv überrascht, wie viel Arbeit es macht. Und dieser Förderverein hat die Betreuung an der Grundschule gemanagt. Das ist eine ganz kleine Grundschule und es gab eben noch so, ja, traditionell wie an vielen Schulen auch, wurde die Betreuung von einem Förderverein oder Betreuungsverein gemacht. Bei uns war es der Förderverein und wir hatten jetzt als Vorstand zu dem Zeitpunkt auch beschlossen, wir können das nicht mehr stemmen. Also das war
ja, das ist Geld. Auch echt heftig. Also das ist ja eine totale Vermischung von einem Job, der eigentlich ja bezahlt sein muss durch jemand, der dafür hauptberuflich eingespannt ist. Und ihr macht das als Eltern dann so ehrenamtlich? Das finde ich schon echt.
Ja, das ist gewachsen. Das fing ganz klein an irgendwie mit ein paar Kindern, aber es ist eben immer größer geworden und wir haben es jetzt dann über 30 Kinder gehabt, teilweise bis eben, ja, auch in den Nachmittag bis 3:30. Wir haben ein Steuerbüro an der Seite gehabt und ich sag mal so, der Schulträger, die Gemeinde bei uns, die haben uns da auch unterstützt. Aber im Großen und Ganzen war das unsere Sache und ich habe ja noch nie Personal geführt. Also das war wirklich schwierig, muss ich sagen. Und da haben wir die Entscheidung getroffen, das geht nicht mehr und sind eben dann auf den gleichen OGS-Träger zugegangen, der auch am Hauptstandort dieser Grundschule war. Da gab es dann so den ersten Kontakt mit dem OGS-Bereich. Dieser Träger hat sich damals vorgestellt, die machen das auch, die machen nur offenen Ganztag, also sind Träger nur für offene Ganztagsschulen. Viele andere Sozialträger machen ja auch ja, vieles andere noch, ne? Ich sag mal, das kennt man ja, die machen aber nur auf einen Ganztag. Und da hat es das erste Gespräch gegeben, wo es bei mir so ein bisschen Klick gemacht hat. Ich dachte, ah, das war auch im Dezember, das könnte ja vielleicht auch was sein. Mhm. Also es war so, das war, glaube ich, auch noch ausschlaggebend, dass da auf einmal was auftauchte, was vielleicht eine Alternative sein könnte.
Ah, okay. Das muss dann Dezember 23 gewesen sein, denn im Februar 24 haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten. Und hattest du da schon im Hinterkopf, ja, ich habe vor zu kündigen?
Tatsächlich hatte ich schon gekündigt, als ich bei euch angefangen habe.
Ah, du hattest schon. Ah, ja, okay. Ah, spannend.
Ja, das war auch spannend. Ich habe im Januar, als dann so die ersten Ideen da waren, hatte ich ein Gespräch mit dem mit der Rechtsberatung vom Philologenverband. Da habe ich das tatsächlich dann mal ausgenutzt. Ne? Auf die Idee bin ich auch übrigens gekommen, weil dein Buch da so ein paar interessante Tipps gibt. Und der sagt als erstes, ja, haben Sie denn mal geguckt, was Sie für eine Kündigungsfrist haben? Und dann habe ich gesehen, oh, okay, wenn ich im Sommer raus will, dann muss ich Ende Januar meine Kündigung eingereicht haben. Und es war keine Ahnung, Anfang Januar. Also das war dann eine Sache von 2 bis 3 Wochen, wo für mich klar sein musste, wenn ich raus will, dann muss ich jetzt kündigen. Ich habe das Vorgespräch, das habe ich im Januar gehabt, noch vor der Kündigung. Das war da noch. Aber das war für mich dann irgendwie so klar. Dafür brauchte ich tatsächlich dann auch keine Hilfe mehr. Das war dann wirklich klar. Ich habe dann die Schulleitung gebeten um ein Gespräch und ich weiß nicht, ob sie es geahnt haben. Wir haben dann drüber gesprochen und das war ein gutes Gespräch, muss ich sagen. Man könnte jetzt sagen, die beiden waren ganz freundlich, haben das gut aufgenommen. Ich glaube nicht, dass sie sich gefreut haben, dass ich gehe, aber sie konnten es irgendwie nachvollziehen. Sie haben natürlich auch meinen vorherigen Weg und mein bisschen hin und her schon miterlebt. Ja, das war wirklich ein gutes Gespräch und dann habe ich am 30. Januar habe ich dann meine Kündigung eingereicht, aber sie wurde ja dann erwartet. Also sie wussten ja dann, was kam. Ja.
Ah, dann lief das schon, aber es war noch unklar, was dann daran anschließt, ne? Mit welcher Absicht hast du denn das Coaching begonnen? Bei was hast du dir denn Hilfe erhofft?
Also in erster Linie hatte ich genau dieses Gefühl, was man, glaube ich, bei vielen hört. Ich glaube, ich bin die Einzige, die jemals auf die Idee gekommen ist, im Lehramt auszusteigen.
Okay.
Ja, das ist sehr verrückt. Also ich hatte wirklich überhaupt keinen Ansprechpartner, der da irgendwie diese Erfahrung mit mir teilen konnte. Also ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich habe auch mit wenigen drüber gesprochen, weil man auch dazu sagen musste, mein Ausstieg war auch bis Ostern an der Schule noch, also absolut streng geheim, sage ich jetzt mal. Da hatten wir uns darauf geeinigt. Das fand ich auch völlig in Ordnung. Und es gab eine Handvoll Leute, die im Prinzip wussten, was ich vorhab. Und da war das einfach für mich eine Riesenerleichterung, dass ich jetzt Menschen hatte, die in einer ähnlichen Situation waren wie ich und mit denen man darüber sprechen konnte. Also ich sag mal, ich hab auch viel mit meinem Mann gesprochen, aber der hatte einen komplett anderen Background. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Und das war also eine Riesenhilfe. Erstmal zu gucken, wie mache ich das jetzt alles? Auch viel Dinge, was kommt jetzt auf mich zu, was kommt finanziell auf mich zu, was muss ich beachten? Also die ganzen Dinge waren für mich total wichtig. Und eben zu schauen, wer bin ich denn jetzt gerade eigentlich? Was will ich eigentlich hin? Das war für mich wieder so ein Gefühl, ich glaube, du hast das mal in einem Podcast auch gesagt, wie nach dem Abitur. Ja, man ist jetzt so, oh, jetzt kann ich wieder neu starten, aber was mache ich denn jetzt? Und ich war immer so ein Typ, die sich tausend Sachen vorstellen konnte. Also ich finde alles interessant. Und deswegen, das macht es auch nicht unbedingt leichter, muss ich zugeben.
Ja, und dann hast du dich relativ schnell, glaube ich, in die Richtung des IT-Stammtisches orientiert. Also, um einmal zu erklären für diejenigen, die es nicht so verfolgen oder ich rede da ja auch nicht so viel drüber im Podcast. Unsere Kundinnen und Kunden organisieren sich auch größtenteils selbst in Interessensgruppen. Also je nachdem, wo es so ungefähr hingehen soll, schließt man sich miteinander kurz und wir nennen das Stammtische. Ne, dann gibt es zum Beispiel den Lerntherapie-Stammtisch oder Regionalstammtische. Manche treffen sich offline, andere online. Wir haben uns auch mal offline getroffen, Petra, nämlich bei der LearnTech, ne?
Genau.
Eine Messe in Karlsruhe. Und ein Stammtisch ist eben die Leute, die so eine Affinität zur IT haben und sich da was vorstellen können und sich dann gegenseitig natürlich briefen. Was habe ich rausgefunden? Was hast du rausgefunden? Und da war gerade eine bestimmte Weiterbildung sehr en vogue in diesem IT Stammtisch,
Genau.
nämlich zum Data Scientist,
Ja.
also wirklich Hardcore IT Analyst, ne? Und die war auch sehr umfangreich. War das nicht eigentlich eine Vollzeit-Weiterbildung oder?
Ja.
Und die hast du
Tatsächlich, also ich,
gemacht. Ja.
ja, ich hatte da total Lust drauf. Also das war tatsächlich, da habe ich mich auch total drauf eingeschossen. Ich hatte da zu der Zeit relativ schnell Kontakt zu Björn, ich sage jetzt mal seinen Namen.
Ja, liebe Grüße gehen
Wir haben
raus
wir
an
da,
Björn.
ja, genau. Ich hatte, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob es auch ein Podcast war oder so, da kam ja auch dieser Kontakt, dass er seinen neuen Job gefunden hatte, auch irgendwie über euch und
Ja. Also
dann habe ich ihn.
kurz für die Zuhörerinnen und
Ja.
Zuhörer. Björn ist auch ein ehemaliger Kunde, der ist aber heute tatsächlich Data Scientist. Genau, und der ist der Leiter des IT-Stammtisches. Auch heute noch, glaube
Ja.
ich, ne? Also ich
Ja,
meine,
er ist
ja.
immer noch sehr, sehr aktiv. Also er hat das auch echt am Laufen gehalten, da die ganze Runde. Das ist ja auch nicht so ohne, genau. Ja, und er hatte nämlich gerade seinen neuen Job angefangen und dann habe ich ihm über die Kontaktliste, habe ich ihm zu seinem neuen Job gratuliert und ihn gefragt, ob ich ihn mal anrufen dürfe. Und dann hat er ein bisschen irritiert zurückgeschrieben, ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber ruf ruhig an. Ja, und da ist eben dieser Kontakt entstanden und bin dann relativ schnell auch in die Richtung gegangen und habe mich da informiert. Und das war dann auch noch ziemlich schwierig, weil das auch relativ teuer ist, diese Fortbildung. Ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen Glück war. Habe es hingekriegt, dass ich da auch noch finanzielle Unterstützung gekriegt habe und habe dann angefangen im August. Also man kann diese Fortbildung in 4 oder in 6 Monaten machen. Sie gilt als Vollzeitfortbildung und ich habe gedacht, ach, ich schaffe das in 4 Monaten. Hab das auch tatsächlich geschafft, aber es war auch wirklich hart, muss ich sagen. Aber ich habe es geliebt. Also das war toll. Also mir hat das so viel Spaß gemacht, so viel Neues zu lernen. Und ja, da hat mein Mathematikergehirn noch mal richtig
Das glaube ich.
was zu tun gehabt. Und ich muss sagen, also das ist auch so das, wo immer noch so ein kleiner Teil von mir sagt, ha, eigentlich ist es schade, dass das doch jetzt nicht mehr so gebraucht wird. Also, man vergisst natürlich auch so schnell wieder so vieles, wenn man in so kurzer Zeit so viel gelernt hat. Ich habe da auch in dem Bereich dann wirklich mich umgeguckt und mich beworben. Und bei uns in der Gegend gab es auch tatsächlich ein paar interessante Stellen, die so in Kombination mit Data Science und ja, so im Personalbereich hatte ich ein Unternehmen, die hatten da eine tolle Stelle ausgeschrieben. Aber ich glaube, dass diese Quereinstiegsgeschichte da einfach viele Arbeitgeber doch abgeschreckt hat. Ich kann es gar nicht so genau sagen.
Ja, also wir haben durchaus Kundinnen und Kunden, die in dem Bereich Fuß gefasst haben, aber es hat natürlich auch immer noch viel mit Standort zu tun und ein bisschen Glück gehört auch immer dazu, muss man auch einfach so sagen, ne? Magst du noch einmal erklären, ganz kompakt, für diejenigen, die noch nie den Begriff Data Science gehört haben, was ist Data Science? Womit befasst man sich da, wenn man das beruflich macht?
Im Prinzip geht es eben darum, zu lernen, mit großen Datenmengen umzugehen. Das ging relativ einfach los mit Excel unter anderem. Dann haben wir eben mit Datenbanken viel gearbeitet. Parallel ging es dann ums Programmieren. Also wir haben richtig Python-Programmierung gelernt, was ich super fand. Das hat total riesigen Spaß gemacht. Und haben dann eben immer auch größere Projekte gemacht. Ich sag mal, wir haben dann große Datensätze bekommen, die wir unter anderem dann auswerten und darstellen mussten, haben dazu Aufgaben bekommen. Also ja, also schon auch Dinge, die, glaube ich, wir so gut da auch gelernt haben, dass man die sehr gut auch für einen Job hätte brauchen können. Ich bin im Moment immer am Suchen, ob ich nicht doch noch irgendwas da jetzt für meinen jetzigen Bereich nutzen kann. Und ich muss zugeben, also gerade so zum Anfang des Schuljahres wurden bei uns sehr, sehr viele Listen geschrieben in der OGS. Ich habe mir das ja erstmal von weitem immer angeguckt. Da glaube ich, ist auch tatsächlich noch Luft, um da was anzuwenden. Aber das war schon tiefgründiger. Also es war wirklich richtig auch Programmierung und ja, Datenverarbeitung im großen Stil, sage ich mal,
Ja,
was wir
wer
gelernt
weiß.
haben.
Petra, du bist ja ein rastloser Geist. Wer weiß, wenn wir uns in 5 Jahren nochmal sprechen, vielleicht hast du dann neben der OGS-Leitung dir irgendeine kleine IT-Freiberuflichkeit aufgebaut. Mal gucken.
Ich schließe nichts aus,
Ja,
Isabel.
man merkt schon, du hast wirklich so einen hungrigen Geist. Da, du brauchst immer, glaube ich, neues Futter, ne?
Ja, ist schon was dran. Also das kommt mir aber jetzt tatsächlich mein jetziger Beruf auch zugute, weil ich merke, dass OGS, ganz abgesehen jetzt von IT und Daten, einem total viele Möglichkeiten bietet, Dinge zu initiieren und ins Leben zu rufen. Und seit ich jetzt in dem Bereich bin, ja, haben wir einfach auch ein paar neue AGs aufgebaut und Projekte. Und ich bin recht gut vernetzt, sage ich mal, hier in meinem Umfeld, was uns sehr zugutekommt, dass man Leute mit reinholt und überlegt, was können wir Neues starten, was können wir ja anbieten noch für die Kinder. Und das ist echt toll. Und dafür hat man jetzt auch eben Luft.
Jetzt hast du gerade so locker flockig gesagt, ach ja, als ich mit euch angefangen habe, da lief die Kündigung schon und ich wusste gar nicht, was ich werde. So, ich kenne andere Personen, die haben 3 junge Kinder, die bewerten das Ganze ein bisschen anders. Also man
Ja.
könnte ja jetzt auch sagen, sag mal, Petra, 3 junge Kinder, Verbeamtung im Rücken. Also überleg dir das doch mal, ne? Da gäbe es alle Gründe, dass man da natürlich die Sicherheit stark priorisiert oder dass das sehr angstauslösend ist, sich zu trennen von dem Beruf, ohne was Neues zu haben. Wie bist du damit umgegangen, mit diesen Ungewissheiten?
Also, ich glaube tatsächlich, in dem Moment, in dem meine Entscheidung klar war, war das für mich total zweitrangig. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin finanziell ganz gut abgesichert gewesen. Einfach auch durch meine Familie, durch meinen Mann. Wir haben ein Haus. Also ich wusste, dass ich eine gewisse Zeit auch tatsächlich ohne ein Einkommen, also klarkomme. Ja. Und da war ich recht entspannt. Ich kann aber jeden verstehen. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre alleinerziehend gewesen mit 3 Kindern, ich glaube, Ich weiß nicht, ob ich, oder ich wäre ich das anders angegangen, wäre ich das nicht so locker angegangen. Aber bei mir hat dann in dem Moment, als klar war, ich gehe raus, war einfach die Euphorie so groß, dass da was Neues kommt, dass ich es auch die Idee, jetzt noch keine neue Stelle zu haben oder noch nicht zu wissen, wo es hingeht, hat mich, glaube ich, im Vergleich zu anderen echt wenig geschockt, muss ich sagen. Ich war da total optimistisch, dass da das Passende kommen würde. Obwohl ich jetzt zum Beispiel auch mit genau diesen Dingen zu kämpfen habe, die eben anstehen, wenn man aus dem Beamtendasein aussteigt. In NRW heißt das jetzt für mich gerade Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das hat bei mir jetzt 1,5 Jahre gedauert und ich weiß immer noch nicht, wie da meine Zahlen wirklich aussehen. Es ist jetzt wohl so weit, dass es da angekommen ist, wo es ankommen soll. Ich habe mich auch im Zuge der Weiterbildung bei euch relativ schnell angefangen, mich auch mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, was auch so ein bisschen mein Steckenpferd geworden ist. Also das war für mich nie ein großes Thema, lief ja, kam ja das Geld, ne? Kam und ging. Und jetzt aber wirklich mal konkret zu überlegen, ja, was brauche ich denn mal irgendwann? Ich meine, ich habe noch 20 Jahre vor mir, hoffe ich, die ich arbeiten kann. Aber das wird jetzt anders aussehen, als es ausgesehen hätte, wenn ich im Beruf geblieben wäre. Ja, und da waren natürlich die Reaktionen auch krass, dass viele gesagt haben, bist du denn verrückt geworden? Du kannst doch nicht deinen Beamtenjob kündigen. Also, ne, ich hatte eine A13-Stelle. Ich habe zwar nie diesen Schritt gemacht, dass ich mich irgendwie auf eine Beförderungsstelle beworben habe, obwohl mein Schulleiter damals immer gefragt hat, willst du gehen, weil du noch nicht befördert worden bist? Interessanterweise. Also es war wirklich interessant. Das war für ihn damals echt ein großes Thema, wo ich mal gesagt habe, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass ich das leisten kann, noch zusätzlich eine Aufgabe zu übernehmen, dann hätte ich das gemacht. Aber dem werde ich niemals gerecht. Deswegen habe ich das auch nie gemacht. Obwohl mich viele junge Kolleginnen und Kollegen überholt haben, ne? Also ich hab ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen gehabt, die waren alle schon irgendwie ab 14 und ich habe gesagt, also ich kann es nicht mit gutem Gewissen machen. Trotzdem war ich ja gut abgesichert. Also trotzdem habe ich meiner Meinung nach verdient, auch mehr als ich jetzt heute verdiene, muss ich auch klar sagen. Aber das war für mich echt zweitrangig. Also ich wusste, ich komme auf jeden Fall über die Runden. Und jetzt macht es mir gerade wirklich auch Spaß zu gucken, wie sieht es denn aus bei mir finanziell? Das ist ja ein langer Prozess, das macht man ja auch nicht in 2 Wochen. Also bei mir ist das, glaube ich, eher ein Prozess von 3 Jahren. Und ja, was tue ich jetzt, damit das alles passt?
Okay. Du hast gesagt, du hast im Coaching begonnen, dich damit zu befassen. Wenn du so einen Strich drunter ziehst unter die Arbeit mit uns, was hat das für dich verändert?
Für mich war das ganz entscheidend, um gut aufgestellt in diesen neuen Lebensabschnitt zu gehen. Also von, was ich eben schon gesagt habe, diesen ganzen organisatorischen Dingen, von einer großen Gruppe an Menschen, die in einer Situation waren, in der ich auch war oder in einer ähnlichen, bis hin zu diesen ganzen Bewerbungsgeschichten, also ein LinkedIn-Profil zu erstellen. Also das war, ich habe das auch wirklich haarklein, Schritt für Schritt alles gemacht, was ihr angeboten habt. Und das hat mich also bis zum Schluss einfach da begleitet, dass ich das Gefühl hatte, so jetzt klappt es auch. In welche Richtung weiß ich noch nicht, aber das kriege ich hin. Das war wirklich Gold wert, kann ich nicht anders sagen. Also
Das
ich
freut
würde
mich. Das
es
freut
jedem
mich sehr.
empfehlen, der in dieser Situation ist und einfach auch nicht anderweitig Rückhalt hat. Also ich sag mal, im eigenen Kollegium gab es, glaube ich, eine Person, die wusste, dass ich gehen würde. Ja, wo soll man sonst sich da Unterstützung holen? Das ist echt schwierig, glaube ich.
Wenn wir auf deine jetzige Tätigkeit zu sprechen kommen, du hast uns geschrieben, es gibt jeden Tag neue Herausforderungen und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt wesentlich mehr bewirken kann als in meinem Job als Lehrerin. Was meinst du damit?
Einerseits meine ich das damit, was ich eben schon mal beschrieben habe, dass ich wirklich auch große Projekte auf die Beine stellen kann und dafür auch die nötige Luft habe und Unterstützung habe. Ich fand, im Lehrerdasein war man mit den Aufgaben, die, also so dieser Kern der Aufgaben, die einen, aus dem man ja nicht rauskommt. Ich sag mal, Unterricht vorbereiten, Elternarbeit, unterrichten an sich, korrigieren. Das hat einem so wenig Luft gelassen, nach außen hin andere Dinge zu tun, dass ich nie so die Luft hatte, das auch zu tun oder mich umzugucken. Ich habe das trotzdem immer gemacht, bin aber dann immer an meine Grenzen gestoßen. Und jetzt ist es so, ich bin da in ein wirklich sehr gut funktionierendes Team reingekommen. Die Arbeit mit den Kindern läuft total gut. Und jetzt kann ich eben das tun, was ich immer gerne mache, zu schauen, ja, was können wir denn noch verändern? Was können wir denn noch verbessern? Was können wir noch mit reinnehmen? Wo gibt es Kooperationen, die für uns interessant sind? Bin viel in Kontakt, wie gesagt, auch mit dem Schulträger, mit Vereinen, mit der Schulleitung. Und ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht übernehme. Ja, also jetzt gerade ist so ein Punkt gekommen, ich sage, jetzt muss erstmal alles laufen, was wir gestartet haben. Aber das ist genau das. Also, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich habe viel mehr Gestaltungsfreiraum.
Genau das Wort Gestaltung hatte ich gerade im Kopf, weil das, was du beschreibst, das kenne ich so aus meiner Position. Da ist man ja eine strategische Leitung. Man kann Ideen auch wirklich zeitnah umsetzen, man kann Lösungen anstreben, man kann wirklich gestalten. Während wenn man in einer operativen Tätigkeit ist, und das ist man als Lehrkraft ja, also operativ heißt, du bist die Person, die da jeden Tag steht und das klein-klein macht. Letztlich ist es klein-klein, ne? Und das hat auch immer was Repetitives, auch wenn natürlich, ne, man hat mit ganz vielen Individuen zu tun, aber es ist schon auch repetitiv und dann hat man nochmal eine 8. Klasse und nochmal und dann nochmal Bruchrechnung und dann nochmal dies und das, ne? Und es gibt Personen, die sind in diesen operativen Jobs super und haben auch genau da, nehmen daraus die Stabilität in ihrem Leben. Und es gibt Personen, die sind eher so Metatypen. Also die ödet das schnell an, repetitive Dinge zu tun und die brauchen einen anderen Hebel. Und das erkenne ich da wieder. Du bist jetzt in einer Leitungsposition und da kann man auch wirklich nach neuen Ideen suchen und nach neuen Kontakten und neue Möglichkeiten auf die Beine stellen und man trägt da natürlich viel Verantwortung. Aber man gibt die Schrittgeschwindigkeit vor, so, ne? Man hat so einen harten Pace und genau, das erkenne ich aus meiner Tätigkeit auch wieder. Das ist auch genau das, was mir gefällt. Genau.
Also ich würde auch total unterschreiben, was du gerade sagst, so aus dem Unterrichtsalltag. Also man kann natürlich sagen, klar, man hat auch Gestaltungsfreiraum, seinen Unterricht jeden Tag anders und kreativ zu gestalten. Das habe ich auch gemacht. Das ist aber genau das, was ja dann im Nachhinein wieder einem selber auf die Füße fällt. Weil also so diese Idee, die man ja oft hört, ja, wieso, ne, Mathe, 8. Klasse, den und den Stoff hast du jetzt schon so oft gemacht, das nimmst du doch quasi aus dem Regal oder aus der Datei, aus dem iPad, keine Ahnung. Aber genau das habe ich eben auch irgendwie nicht gemacht, weil, also ich hatte dann auch Lust, immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Und wenn ich auch jetzt geguckt habe, als ich mein Büro ausgeräumt habe, ich habe wirklich ziemlich gnadenlos entrümpelt. Also da habe ich, keine Ahnung, die 8. Klasse, glaube ich, 10-mal weggeschmissen.
Oh Gott.
Also im Sinne von, ich habe das einfach immer wieder neu
Ja.
gemacht. Also man hätte zwar Sachen auch wieder nutzen können, aber da habe ich gedacht, nee, das machst du so jetzt und das probierst du immer so aus. Und also das hat bei mir nie wirklich funktioniert, das jetzt auch auszunutzen, dass man Dinge wiederholt. Das konnte ich nicht. Also man konnte das jetzt auch vielleicht als Dummheit bezeichnen, weil man kann da ja Zeit sparen, aber das war halt nicht ich. Ja.
Kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch nie Sachen zweimal gemacht, außer es war jetzt halt irgendwie im Workbook, ne? Gut, dann machst du das.
Ja, klar,
So, dann kommt
klar.
da immer wieder Tom Tiny um die Ecke und keine Ahnung. Aber wenn ich irgendwas konzipiert hatte, ich hatte auch mir selber gegenüber den Anspruch, ach nee, das schneidest du jetzt aber Maß auf die Lerngruppe. Ah, die haben da bestimmt anders drauf Bock und so, ne? Klar, resultierte wahnsinnig viel mehr Arbeit draus, aber alleine um es für mich interessant zu behalten. Und ich bin ganz froh,
Ja.
dass ich heute aus dieser Art von Arbeit raus bin und meine Arbeit ganz vielschichtig ist, sowohl in der Begegnung mit unseren Kundinnen und Kunden als eben auch in der Gestaltung unseres kompletten Unternehmens, ne? Und das ist einfach auch eine Typfrage. Also,
Ja, klar, das ist so.
das ist überhaupt
Ja, also
keine
ich merke das.
Abwertung vom operativen Geschäft, sondern das ist
Ja.
einfach, die einen stehen auf das, die anderen auf das.
Ja,
Genau.
also ich merke auch, dass jetzt Leitungsposition, also wenn mir vor 2 Jahren jemand gesagt hätte, wäre nicht Schulleitung auch was für dich, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Jetzt im Nachhinein denke ich, vielleicht wäre das sogar gar nicht so abwegig gewesen. Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um Gottes Willen. Aber ich merke, dass mir das wirklich Spaß macht. Auch, dass ich keine Angst vor dieser Verantwortung habe. Ich will um Gottes Willen nicht behaupten, dass ich das irgendwie besonders perfekt mache. Und ich merke auch jeden Tag, gerade so die kleinen Herausforderungen, so ein Team zu leiten. Und es läuft natürlich nicht immer alles glatt. Da bin ich auch noch unerfahren. Das ist auch klar. Und ich habe dann aber zum Beispiel bei unserem Träger sofort gesagt, ich will gerne noch eine größere Fortbildung machen, einfach auch für den Bereich Leitungsposition. Die haben mir das sofort zugestanden. Also da werde ich jetzt im kommenden Jahr auch nochmal eine größere Fortbildung machen, einfach um mich da auch besser aufzustellen. Also da ja, kann ich auch noch super viel dazu lernen. Das ist auch wichtig. Aber es macht mir Spaß. Ich habe da Lust dran. Das wusste ich vorher auch noch gar nicht so, ob ich da wirklich jemand für bin.
Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Ja, ach, das ist eigentlich ganz schön. Die eigentliche Arbeit in der OGS mit den Kindern startet bei uns immer erst so gegen 11:30. Und dann geht das eben bis 16 Uhr. Und ich habe aber, dadurch, dass ich eben auch viel Verwaltungs- und Organisationsaufgaben habe, komme ich morgens, wenn ich soweit bin. Das ist auch ein Riesenvorteil. Also nicht mehr um 7 Uhr mit den Kindern zusammen aus dem Haus, wie das vorher war. Und ich starte meistens so 8, 9 Uhr, gehe ins Büro und dann bin ich erstmal echt alleine da. Und habe dann Zeit, mal eben hochzugehen, mit der Schulleitung zu quatschen, wenn irgendwas ist, mit unserem Träger Sachen abzusprechen. Wir haben dann ein ziemlich gutes Team in der Zentrale sitzen. Eben auch so typische Verwaltungssachen zu machen, E-Mails zu lesen, Eltern zurückzuschreiben. Und dann kommen meistens irgendwann meine Stellvertreterin und dann quatschen wir ein bisschen. Ja, und dann geht es irgendwann los, dann kommt das Team und dann kommen die Kinder und dann wird es eben wuselig. Aber diese Abwechslung genieße ich total. Also so dieses morgens in Ruhe arbeiten zu können, Sachen vorbereiten zu können, und auch nicht abends ins Bett zu gehen und zu wissen, so, okay, morgen um 7:30 musst du fix und fertig auf der Matte stehen, das muss alles funktionieren, sondern ich weiß, ich habe jetzt den Vormittag, um genau das zu tun, werde für jede Stunde, die ich mache, bezahlt, nicht weniger und nicht mehr. Und habe trotzdem im Nachmittag einfach den Kontakt zu den Kindern. Ich bin auch mit den Kindern immer noch am Arbeiten. Ich bin immer in einer Essenszeit mit dabei und ja, total schön. Und um 4 Uhr ist dann halt Ende und dann ist aber auch Ende. Ich gehe dann nach Hause, stelle meine Tasche in die Ecke und dann war's das.
Und hast du dann noch Energie? Also kommt jetzt vielleicht komisch die Frage, aber ganz viele Lehrerinnen in der Regel ja, die jüngere Kinder haben, berichten, boah, wenn ich aus der Schule nach Hause komme und dann stehen da meine eigenen Kinder, ich habe ehrlich gesagt gar keine Energie mehr, mich mit meinen eigenen Kindern zu befassen. Es gibt dann nur noch Zoff, weil ich ja den ganzen Vormittag schon mit den Kindern anderer Leute mich auseinandergesetzt habe. Und ich bin dann so ausgepumpt und da leidet auch unsere Familienleben drunter und so. Weiß ich nicht, war das je für dich ein Thema und erlebst du das jetzt anders?
Also das war schon auch ein Thema, würde ich sagen, ja. Vielleicht gar nicht unbedingt, dass ich so das Gefühl hatte, ich habe den ganzen Morgen schon Kinder um mich gehabt und jetzt kann ich meine eigenen eigentlich gar nicht mehr sehen. Das vielleicht, also eher so diese allgemeine, wirklich totale Erschöpfung. Und man kommt nach Hause und zu wissen, ich muss jetzt noch ran. Also das war immer so dieses, und wann mache ich das? Jetzt sind die Kinder wollen ja was von einem, aber eigentlich müsste man ja noch ins Büro. Und dann hat man irgendwie sein iPad noch und könnte ja mal eben schnell und sitzt dann dazwischen. Aber dann, also so dieses irgendwie doch ein bisschen schon mal arbeiten wollen, aber trotzdem da sein zu wollen, als aber nie wirklich hinzubekommen, dass die Kinder dann auch ihre Mutter haben, man aber ja doch noch arbeiten muss. Also das war nicht immer ganz schrecklich. Und ich komme jetzt auch teilweise nach Hause um 4:30 und bin platt, aber ich weiß, dann kann ich aber abschalten. Das ist dann wirklich meine Zeit. Und also ich arbeite jetzt 30 Stunden, also eine Dreiviertelstelle. Das finde ich für mich schon ziemlich viel. Also es war eigentlich nicht unbedingt meine Vorstellung, aber ja, wir mussten uns da so ein bisschen in der Mitte treffen bei meinem Arbeitsvertrag. Die Belastung ist kein Stück mehr als vorher, wenn nicht deutlich weniger. Also ich fühle mich weniger belastet und vorher habe ich eine halbe Stelle gemacht an der Schule. Also das ist wirklich komplett anders. Gefühlt ist das wesentlich angenehmer.
Eine Info, die wir jetzt unterschlagen haben, ist noch das Missing Link. Wie kam es denn dann tatsächlich dazu, dass du diese Stelle, ich weiß nicht, ob du sie angeboten bekommen hast oder, ne, wir waren ja da stecken geblieben von, du hast eine Data Science Weiterbildung gemacht und wusstest noch
Ja,
gar nicht, wie es
genau.
weitergeht. Aber da bahnte sich schon sowas an im Dezember. Wie ist das Missing Link, wie du dann tatsächlich zu dieser Stelle gekommen bist?
Es war dann so, dass während meiner Fortbildung, während dieser Data Science Fortbildung, kam nochmal dieser OGS-Träger auf mich zu und hat gefragt, ob es denn da noch Interesse gäbe, eventuell in dem Bereich was zu machen. Ich hatte mich Anfang des Jahres da ja schon einmal gemeldet und da hatten wir uns auch schon mal getroffen und drüber gesprochen. Und dann wurde es etwas konkreter, dass eben klar war, es wird eine Gesamtleitung im OGS-Bereich gesucht. Ich glaube, dass in dem Moment, wenn ich jetzt eine passende Stelle im IT-Bereich gefunden hätte, die gepasst hätte, dann wäre das tatsächlich irgendwie hinten runtergefallen. Also dann wäre ich in dem Bereich gegangen. Aber es verschob sich immer weiter nach hinten und ich hatte mehrere Stellen. Ich hatte zwei Bewerbungsgespräche, die waren auch gut, aber da ist trotzdem keine Stelle raus geworden. Und dann wurde ich tatsächlich zu einem Gespräch eingeladen mit der Idee, mir mal ein Stellenangebot zu machen. Dass das da so konkret schon von der Seite aus war, war mir gar nicht bewusst. Und dann habe ich da lange drüber nachgedacht und gesagt, ich gehe da jetzt einfach mal hin und gucke mir das an. Und das hörte sich halt ziemlich gut an, muss ich sagen. Dann kam auch noch mal eine Absage bei einer anderen Position. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will ja, also ich mache das jetzt. Also ich konnte mich dann auch wieder mit diesem Gedanken anfreunden, Richtung Schule zu gehen. Also in dem Moment, wo ich gekündigt habe und aus Schule raus war, hatte ich eine kurze Zeit, in der ich gesagt habe, nee, das war also Schule, nein, da komme ich nicht wieder hin. Und das war aber dann ungefähr ein Jahr später, wenn ich jetzt gerade, ich kann überlegen, nee, so weit war es ja gar nicht, so lange hat es gar nicht gedauert. Das war dann wieder okay irgendwie. Und dann, ja, habe ich gemerkt, habe mir das dann angeguckt, habe mir das angehört, gedacht, ah, das könnte doch eigentlich mein Ding sein. Ja, und es hat sich tatsächlich bis jetzt bestätigt. Ich sage immer, frag mich in 2 Jahren nochmal. Ist bei mir ja immer ein bisschen gefährlich, lang zu denken. Aber ich fühle mich da im Moment total wohl.
Okay, das ist ja super. Was ist denn, wenn du auf diesen Weg zurückblickst, ich sag mal der letzten 5 Jahre, was waren so die größten Learnings, wie man auf Neudeutsch sagt, oder Lektionen, die du für dich mitgenommen hast?
Ich würde sagen, dass man definitiv auch große Schritte gehen kann, auch wenn man es sich nicht vorstellen kann. Und dass man eben auch sehr selbstwirksam ist, wenn man mal zu einem Entschluss gekommen ist. Also für mich, glaube ich, so dieser Punkt, an dem für mich klar war, ich gehe raus aus der Schule, da wurde ein Schalter umgelegt und da wurde nach vorne hin so viel Luft frei und so viele Ideen wieder frei. Das hatte ich nicht erwartet. Also ich glaube auch, dass ich jedem sagen kann, also man kann sich das schon trauen. Ich habe natürlich, habe ich eben schon gesagt, immer so ein bisschen Rückhalt gehabt und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn alles in die Hose gegangen wäre und ich hätte wirklich überhaupt nichts gefunden. Aber das war für mich einfach keine Option. Es hat so viel auch an Kapazität wieder freigesetzt, was man Neues lernen kann. Also ich glaube, das ist auch noch so ein Learning. Also für mich war klar, ich muss jetzt auch nochmal wieder neu starten. Und ich habe mich natürlich im Bereich IT weitergebildet. Es war super anstrengend, aber ich habe gemerkt, das geht alles noch, ja. Oder auch jetzt im Bereich Finanzen, was man sich auch aneignen kann, wieder an Wissen und an ja, Dingen, die man vielleicht vorher einfach vernachlässigt hat. Da ist noch ganz viel Luft, auch wenn man nicht mehr ganz so jung ist wie andere vielleicht.
Unter unseren Kundinnen und Kunden kursiert immer so der Spruch, wer loslässt, hat beide Hände frei. Das erinnert mich gerade daran.
Ja,
Ja,
passt total.
tatsächlich.
Wirklich. Also ich bin ja, glaube ich, schon, wenn man das mal vergleicht mit euren sonstigen Kundinnen und Kunden, eher schon so vom Alter her im oberen Bereich. Also dass man nach 15 Jahren Schuldienst kündigt, oh, sind einige immer auch dabei
Ich
gewesen,
glaube,
ne?
Tendenz ist sogar steigend. Aktuell haben
Ja.
wir immer mehr Leute, ich würde fast sagen, Ü Mitte 40. Also
Ah
ne,
ja.
immer noch sehr ausgewogen,
Das finde
aber
ich auch.
Tendenz altersmäßig ist durchaus auch steigend in letzter Zeit.
Ja, und ich glaube, das darf auch einfach kein Hindernis sein, weil ich habe mir irgendwann vorgestellt, wenn ich jetzt noch, also irgendwer sagte schon mal, ja, aber das lohnt sich doch jetzt gar nicht mehr. Also ich habe noch über 20 Jahre, in denen ich arbeiten werde, ziemlich sicher. Das tue ich mir nicht an. Da möchte ich gerne was finden, was ich auch noch gerne mache. Und auch wenn es weniger Geld bedeutet und auch wenn es vielleicht an anderer Stelle, ja, eine Veränderung bedeutet. Aber das war ja, das ging für mich dann auf einmal gar nicht mehr. Würde ich auch nie wieder zurückgehen.
Wir kommen so langsam in Richtung Ende, liebe Petra. Viele Personen, die uns hier zuhören, sind wahrscheinlich an einem Punkt, wo sie etwas verändern möchten, aber überhaupt nicht wissen, was ein erster Schritt sein könnte. Was würdest du einer solchen Person raten?
Also ich glaube, dass man schon vielleicht erstmal schauen kann, was kann man denn innerhalb dieses Schulsystems für sich verbessern. Und da denke ich, war ich vielleicht auch nicht radikal genug oder habe meine Ideen und Vorstellungen vielleicht auch nicht so durchgesetzt, wie man es hätte machen können. Ich habe einiges ausprobiert, aber vielleicht wäre da auch noch mehr möglich gewesen. Aber wenn man dann an den Punkt kommt, und man merkt, vielleicht ist die Schule doch nicht das, dann ist es unglaublich hilfreich, wenn man sich Leute an die Hand nimmt, die das Ganze schon mal gemacht haben und einfach, ja, mit Erfahrungen und mit Tipps und Tricks da weiterhelfen können. Und wie gesagt, also bei mir war eure Fortbildung der ausschlaggebende Punkt, dass ich wusste, es geht auf jeden Fall weiter. Und ich wusste auch wie.
Das freut mich. Und ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht, Petra. Ich glaube, in der Sache ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Vielleicht nie, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Da schätze ich, da wird immer was Neues kommen, immer neue Ideen. Und das ist ja auch eigentlich eine schöne Aussicht, ne?
Ja, ich bin selbst gespannt. Aber ich glaube, dass ich jetzt erstmal ganz gut angekommen bin und vor allen Dingen gibt es in dem Bereich einfach so viel Luft, um sich weiterzuentwickeln, um Dinge neu, ja, zu starten, zu initiieren und kreativ zu sein, dass ich glaube, dass ich mich da ganz gut austoben kann.
Das glaube ich auch, da bin ich mir ganz sicher. Ich danke dir, dass du uns heute diese Einblicke gewährt hast und dir diese Zeit genommen hast. Und frage noch abschließend, wie geht's denn heute für dich weiter? Hast du noch einen normalen Arbeitstag vor dir?
Also mein Dienstag ist mein Homeoffice-Tag, den ich
Ah.
ganz alleine so einrichte, wie ich das für richtig halte. Und heute wird nicht mehr gearbeitet.
Alles klar, super. Ganz lieben Dank, Petra, und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht, Isabel.
Alles klar. Tschüss.